Ja, guten Morgen. Ich darf heute den Bibeltext zur Predigt vorlesen. Und zwar steht er in 1. Könige 19, die Verse 1 bis 10. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er. »Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm: »Steh auf und iss.« Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel ein zweites Mal, berührte ihn und sagte: Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben, und jetzt wollen sie auch mich umbringen.
Danke, Micha. Ja, wir sind mitten in der Sommerserienpredigtreihe angekommen, und letzte Woche hat uns Frauke die wunderbare Einladung von Jesus ausgelegt, und heute schauen wir Gott sozusagen bei der Arbeit an. Also heute sehen wir im Bibeltext, wie Gott einen Menschen, der völlig am Ende ist, Schritt für Schritt wieder aufrichtet. Wie geht's euch? So ungefähr Halbzeit der Sommerferien. Vielleicht schaust du gerade online zu, vielleicht bist du gerade im Urlaub, vielleicht hast du auch hier gerade schon ein paar Tage frei und bist aber irgendwie immer noch müde. Vielleicht hast du gar nicht frei und hältst gerade einfach den ganzen Laden am Laufen, oder du hast Kinder, Schulkinder, und machst gerade einen der anstrengendsten Jobs des ganzen Jahres, 6 Wochen Ferienprogramm organisieren, das ist nicht ohne. Wie auch immer, vielleicht geht es dir so wie ich, so wie mir. Und du merkst, das Leben macht einfach müde. Es gibt einen Philosophen, sein Name ist Byung-Chul Han, und er hat unserer Zeit einen Namen gegeben: die Müdigkeitsgesellschaft. Die Müdigkeitsgesellschaft. Und er sagt, früher waren die Menschen von außen angetrieben, also von Herren oder von Fabriksirenen oder einfach von der Not. Und heutzutage ist das anders. Wir Menschen, wir sind von innen angetrieben. Von dem inneren Antreiber sozusagen. Wir treiben uns selbst an im Namen der Selbstverwirklichung. Also früher war es immer so, du sollst das und das tun, und heutzutage ist es so, du kannst das und das tun. Und die To-Do-Liste, die nimmt einfach kein Ende, die füllt sich immer wieder aufs Neue auf. Falls du eine Smartwatch trägst, dann liegst du manchmal abends auf dem Sofa und die Smartwatch sagt: Hey, heute fehlen aber noch 4000 Schritte. Musst du mal aufstehen, nochmal gehen. Oder vielleicht kennt ihr das auch, ihr sitzt abends auf der Couch und denkt, oh, oder nicht unbedingt abends, so zwischendurch macht ihr mal eine kurze Pause und plötzlich kommt dieser Gedanke hoch: Oh, eigentlich müsste ich ja noch. Ich darf nicht einfach stillsitzen, das geht nicht. Das Leben verlangt mir das ab, ich darf nicht stillsitzen. Oder selbst wenn ihr Instagram habt und darauf schaut oder Leute kennt, die in den Urlaub fahrt, ich mache manchmal so die Erfahrung, dass selbst aus Erholung, selbst aus Urlaub, selbst aus freien Tagen so eine Art Leistung geworden ist. So, ne? Also der Urlaub soll etwas hermachen und die Fotos, die Urlaubsfotos, die müssen das beweisen. Ein Freund von mir, dem habe ich mal erzählt, ja, wir waren jetzt 2 Wochen da und da, und der hat gesagt: Was? Und du hast keine Fotos online gestellt, dann ist das doch alles nichts wert. Was für ein Quatsch. Wie gesagt, dieser Philosoph nennt diese Zeit eine Müdigkeitsgesellschaft. Ich will das mal ein bisschen drastisch ausdrücken. Damals herrschten in Europa Krankheiten wie Cholera und Pest. Heute herrscht die Erschöpfung. Die Bibel kennt auch Erschöpfung. Wir haben eben diesen Text gehört von einem der bekanntesten und größten Propheten des Alten Testamentes. Also es geht hier nicht um einen Versager, sondern es geht um einen der erfolgreichsten Menschen seiner Branche. Ich will die Vorgeschichte kurz erzählen. Elia ist Prophet in Israel und das Problem zu seiner Zeit ist, dass der König Ahab und die Königin Isabel den Götzen Baal zur Staatsreligion gemacht haben. Und Elia als Prophet Gottes, der findet das furchtbar und er will beweisen, dass Gott der wahre Gott ist. Und er sagt, komm, wir versammeln uns auf dem Berg Karmel und es kommt zum großen Showdown. 450 Baalspropheten gegen einen Mann, gegen Elia. Und die Abmachung ist, der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und was passiert? Die Baalspropheten, die schreien, die jubeln, die beten stundenlang und nichts passiert. Und Elia spricht ein einziges Wort und Feuer fällt vom Himmel und frisst das ganze Opfer auf und sogar den ganzen Altar. Also das Volk fällt auf die Knie, es sind tausende Zuschauer dabei, das Volk fällt auf die Knie und bekennt, der Herr ist der wahre Gott, was für ein Erfolg für Elia. Dann setzt der Regen ein, auf den das Land 3 Jahre lang gewartet hat. König Ahab, der selbst bei dem Showdown dabei war, besteigt seinen Wagen und fährt heim in seine Residenzstadt. Und Elia ist so elektrisiert, dass er 20 Kilometer lang vor dem Wagen herläuft und er sagt, jetzt wird alles anders, jetzt kippt die Stimmung, jetzt wird die böse Königin Isabel ihre Macht verlieren und das Volk wird wieder den wahren Gott anbeten. Und dann kommt keine Wende. Stattdessen kommt ein Bote von der Königin Isabel, die lässt ausrichten, morgen um diese Uhrzeit bist du ein toter Mann. Eine einzige Drohung und dieser Prophet Elia, der gerade gegen 450 Baalspriester gewonnen hat, verliert allen Mut. Er rennt um sein Leben. Er rennt 150 Kilometer lang nach Süden, Richtung Süden an den Rand der Wüste. Und dort lässt er seinen Diener zurück. Also er sagt, seine einzige Mitarbeiterstelle lässt er zurück und sagt, ich bin fertig. Ich quittiere meinen Dienst. Ich bin zwar berufen, aber ich will nicht mehr. Und er bittet Gott, sein Leben zu nehmen. Einer der dunkelsten Verse seines Lebens. Es ist genug, Herr, sagte Elia. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Es ist genug. Vom Gipfel in den Abgrund. Elia hat gebrannt für die Sache und jetzt ist er ausgebrannt. Und dann kommt die erste Hilfe von Gott. Und die habe ich euch in 3 Punkten mitgebracht. Gott behandelt den Körper. Gott hört deiner Seele zu, Gott redet leise und kommt dir nahe. Ich komme mal zum ersten Punkt. Elia sitzt da unter dem Ginsterstrauch. Er hat gerade seinen einzigen Mitarbeiter entlassen. Das ist mehr als eine Personalentscheidung, wie gesagt. Er quittiert den Dienst und dann bittet er Gott um seinen Tod. Also der stärkste Prophet seiner Generation will nicht mehr leben. Wir haben das eben gesehen, es ist genug, Herr. Es gibt solche Menschen, die brechen zusammen, sobald sie alleine sind. Von außen funktionieren sie immer, ja, an der Arbeit, sie lächeln. Wenn man sie fragt, hey, wie geht's dir? Dann antworten sie mit einem, ja, muss ja. Und innen drin ist es leer geworden. Und wenn sie allein sind, dann kommen Gedanken hoch, die sie niemandem erzählen. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wäre es nicht besser ohne mich? Und kurze, falls du solche Gedanken hast, dann 2 Dinge kurz für dich. Das erste ist, die Bibel versteckt solche Momente nicht, geht da ganz offen mit um. Und das Schöne ist, dass Gott hier an dieser Stelle Elia auch keinen Vorwurf macht, an keiner Stelle. Vor Gott müssen wir uns gar nicht schämen für die dunkelsten Gedanken, die wir manchmal haben. Und der zweite Rat, falls du solche Gedanken hast, dann will ich dir sagen, bleib damit nicht allein. Sprich mit Jürgen oder mit mir oder mit dem Gebetsteam oder mit deinem Arzt oder ruf heute Nachmittag bei der Telefonseelsorge an. Bleib damit nicht allein. Elias Geschichte zeigt auf jeden Fall, Gottes Fürsorge fängt an diesem Punkt erst richtig an. Schaut, was Gott tut in der Geschichte. Was tut Gott? Er tut erstmal gar nichts. Er lässt Elia schlafen. Elia legt sich unter den Strauch und schläft ein und Gott lässt ihn schlafen. Und das ist schon die erste Medizin. Also im Schlaf arbeitet Gott sozusagen an uns, ohne dass wir etwas dafür tun können. Der Körper repariert Zellen und rüstet das Immunsystem wieder auf. Das Gehirn spült förmlich Abfallstoffe aus, die sich tagsüber angesammelt haben. Und wenn wir träumen, dann verarbeitet die Seele sozusagen die Erlebnisse des Tages. Und was dich abends noch überwältigt hat, das wirkt schon morgens oftmals gar nicht mehr so bedrohlich. Gott hat uns so gemacht. Ein Drittel unseres Lebens, wenn ihr euch 8 Stunden Zeit nehmt für Schlafen, hat Gott für die Reparatur vorgesehen. Weiter in der Geschichte, was tut Gott dann? Was schickt Gott einem Propheten, der sterben will? Schickt er ihm vielleicht eine Standpauke? Oder geht er erstmal mit Elia die fromme Checkliste durch? Vielleicht kennt ihr solche Christen, die mit Notleidenden dann so reden, die sagen dann, aber hast du denn auch im Glauben gebetet? Oder gibt es vielleicht Sünde in deinem Leben, die du noch nicht bekannt hast? Oder hast du denn auch die Verheißung der Bibel in Anspruch genommen? Habt ihr sowas schon mal gehört? Ich finde das schlimm, wenn man jemandem sein Leid klagt und dann kommen solche Fragen zurück. Zum Glück tut Gott nichts davon. Stattdessen schickt er einen Engel mit Backblech. Also der Engel rührt Elia an und sagt, hey, steh auf und iss. Und dann steht es da, Brot auf Stein gebacken, ein Krug Wasser. Elia isst und trinkt und schläft wieder ein. Und was tut Gott? Gott lässt Elia wieder schlafen zum zweiten Mal. Also was Gott hier durch diesen Engel tut, ist unglaublich wertvoll. Ne, gerade Trauernde und Erschöpfte, vielleicht habt ihr ja schon mal erlebt, die vergessen manchmal das Grundlegendste, sie vergessen es zu essen. Manchmal brauchen Menschen genau andere Menschen, die nicht einfach klug daherreden und gute Ratschläge geben, sondern die einfach mal ein Essen servieren. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Also der Engel kommt ein zweites Mal, rührt ihn wieder an und sagt, hey, nochmal, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Er sagt sozusagen, ohne Stärkung schaffst du das nicht, was vor dir liegt. Also das heißt, Gott macht Elia keine Vorwürfe für seine Grenzen, sondern Gott versorgt Elia an seinen Grenzen. Also Gottes Seelsorge beginnt mit Schlaf, mit Brot, mit Wasser und mit einer Berührung. Zweimal. Und vielleicht schaust du mich jetzt an und sagst, hey, aber warum muss ich das denn in einer Predigt hören? Das ist ja total ungeistlich. Ich denke, weil das Theologie ist. Wir haben einen Gott, der den Körper erfunden hat und der ihn ernst nimmt. Wir haben einen Gott, der selber Mensch geworden ist, mit Magen, mit Muskeln und mit Müdigkeit. Und ich glaube, Gott rettet nicht nur unsichtbare Seelen, sondern er will uns auch körperlich helfen. Wisst ihr, ich glaube, manchmal brauchen wir kein weiteres Gebetsseminar, sondern manchmal brauchen wir eher einen langen Spaziergang an der Elbe. Oder wir brauchen ein richtig gutes Abendessen in einem klasse Restaurant. Oder wir brauchen einen Vormittag, wo wir mal wieder richtig ausschlafen können. Oder den ganzen Vormittag im Bett rumlungern können. Natürlich nicht am Sonntag. Manchmal braucht es keine weitere Bibelstunde. Manchmal braucht es einfach 8 Stunden Schlaf. Ja, also die Wissenschaft hat das herausgefunden. Wer zu wenig schläft, dessen Angstzentrum im Gehirn reagiert überempfindlich. Ne, die Nachricht, die dich ausgeschlafen mit den Schultern zucken lässt, die wirkt übermüdet wie ein Weltuntergang. Und Elias Todeswunsch an dieser Stelle, die ist, ich sag mal, 3 Uhr nachts Logik. Und Gott diskutiert einfach nicht mit 3 Uhr nachts Logik. Er lässt ihn schlafen, ausschlafen zweimal. Und danach, siehe da, kann der Mann, der eben noch sterben wollte und nicht mehr konnte, 40 Tage lang wandern. Also ein Vorschlag zur Umsetzung. Probier das einfach mal aus. Vielleicht jetzt, wenn du frei hast, hast du vielleicht auch die Möglichkeit dazu, etwas mehr zu schlafen, abends vielleicht früher ins Bett zu gehen, den Bildschirm auszuschalten, eine Stunde vorm Schlafen gehen. Und wenn du das tust, wenn du ins Bett gehst, dann lass Gott einfach die Verantwortung übernehmen. Wir lesen zum Beispiel in Psalm 4, Vers 9, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Also ich glaube, Schlaf ist für Christen mehr als Regeneration. Schlaf ist ein Glaubensbekenntnis. Für 8 Stunden gebe ich die Kontrolle ab an denjenigen, der die Welt in seinen Händen hält. Psalm 127 sagt noch was anderes. In den Sprüchen gibt es auch ganz andere Sätze. Aber hier lesen wir, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Das ist natürlich ziemlich überspitzt, dieser Satz. Aber ich glaube, es würde uns gut tun oder einigen von uns gut tun, wenn wir zumindest ein bisschen davon in unser Bewusstsein übernehmen. Und bei manchen von uns funktioniert das mit dem Schlafen auch gar nicht. Ich weiß das manchmal, weil wir kleine Kinder haben, aber manchmal auch, weil im Körper irgendwas nicht funktioniert. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann lass das auf jeden Fall von einem Arzt abklären, denn genügend Schlaf ist wirklich wichtig. Ich komme mal zum zweiten Punkt. Gott hört deiner Seele zu. Elia ist wieder gestärkt und er wandert 40 Tage und 40 Nächte an den Berg Horeb. Der Berg Horeb hat auch einen anderen Namen, nämlich Sinai. Und jetzt müssen wir genau hinsehen, denn was tut Elia hier eigentlich? Das ist unglaublich entscheidend und alles andere als selbstverständlich. Was war der Berg Sinai eigentlich? Der Berg Sinai war der Ursprung des hebräischen Glaubens. Also Gott hat am Sinai einen Bund mit seinem Volk geschlossen. Gott hat am Sinai Mose die 10 Gebote gegeben. Und das heißt, was Elia hier tut, er läuft nicht mehr weg, sondern er läuft hin. Er will nicht mehr sterben, sondern er will Gott. Und er kann Gott gerade nicht spüren, dieser Prophet, und er tut genau das Richtige. Er tut genau das Richtige. Er geht mit den Füßen dorthin, wo Gott nachweislich gewesen ist. Zurück an den Ursprung. Und ich glaube, das ist eine ganz tiefe Weisheit für jede Glaubenskrise. Ja, wenn unser Herz Gott nicht finden kann, dann gehen wir mit den Füßen dahin, wo wir ihn zuletzt gefunden haben. Also zum Beispiel zu dem alten Lied, was uns damals immer wieder berührt hat. Zu dem Menschen, bei dem unser Glaube Feuer gefangen hat. Zu dem Vers aus der Jugend. Also manchmal geht unser Körper voran und die Seele kommt hinterher. Das ist, glaube ich, schon der halbe Weg der Heilung. Elia kommt an, er übernachtet an einer Höhle und dann kommt Gott. Und Gott kommt mit einer wirklich merkwürdigen Frage. Wir haben das eben gehört. Wir lesen da, und siehe, das Wort des Herrn kam zu Elia. Was machst du hier, Elia? Und das ist wirklich seltsam, weil Gott weiß ja eigentlich jede Antwort schon. Also Gott fragt uns nie, weil er irgendeine Information nicht hat. Er weiß ja alles. Gott fragt immer, wenn er uns Fragen stellt, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Also wenn Gott dir eine Frage stellt, dann ist das immer eine offene Tür in die Beziehung mit Gott. Und Elia sagt, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, und ich bin allein übrig geblieben. Und nun trachten sie danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Also Elia kippt hier alles aus. Also hört ihr, was da drinne steckt? Da steckt Bitterkeit drinne. Ich habe alles richtig gemacht und es hat nichts gebracht. Da steckt Enttäuschung drinne, auch über Gott. Da steckt Selbstmitleid drinne. Und eine echte Übertreibung. Elia sagt, ich bin allein übrig geblieben. Dabei weiß Elia ganz genau, dass Obadja 100 Prophetenschüler in Höhlen versteckt hat. Das steht ein Kapitel vorher. Aber so ist das eben. Erschöpfung lügt. Sie macht aus, es ist schwer, es ist alles umsonst. Und die Erschöpfung macht aus, ich fühle mich so allein, ich bin allein. Psychologen nennen das den Tunnelblick. Der Tunnelblick der erschöpften Seele blendet alles Gute aus. Und das wirklich Erstaunliche in der Geschichte ist, finde ich, dass Gott Elia nicht korrigiert. Also Gott macht keinen Faktencheck mit ihm. Also Elia, denk nochmal nach, lass uns doch mal nachrechnen. Das macht Gott nicht. Das kommt viel später, als Elia wieder hören kann. Da wird Gott dann zu ihm sagen, hey, es sind noch 7000. Aber erst einmal tut Gott nichts. Beziehungsweise Gott tut etwas. Gott tut das, was erschöpfte Menschen am dringendsten brauchen und am seltensten bekommen. Gott hört zu. Der Schöpfer des Universums, der jede Antwort kennt und jedes Argument sofort widerlegen könnte, unterbricht ihn nicht, er verbessert ihn nicht. Er schaut auch nicht demonstrativ auf die Uhr. Er lässt seinen bitteren, übertreibenden, enttäuschten Propheten ausreden und sogar das Falsche in den Aussagen von Elia lässt Gott einfach stehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir Menschen, wir halten das ja manchmal gar nicht aus. Also wir sind ja ganz schnell dabei, dann einen Ratschlag zu geben oder zu sagen, ja, bei mir früher war das aber auch so und ich habe das und das gemacht. Aber Gott unterbricht ihn nicht. Ich glaube, zuhören ist vielleicht die unterschätzteste Form der Liebe und Gott beherrscht sie meisterhaft. Ein Gott, der uns ausreden lässt, ist ein Gott, der uns ernst nimmt. Und jeder Psychologe würde das auch bestätigen. Ja, also wenn wir Gefühle in Worte fassen, dann verlieren sie ein bisschen was von ihrer Bedrohlichkeit. Was du benennen kannst, das beherrscht dich nicht mehr ganz. Und Gott wusste das schon immer. Und auch in der Bibel sehen wir immer wieder Menschen, die einfach ihr Herz ausschütten, die ihre Not klagen, die ihre Not in Worte packen. Ich lese zum Beispiel zurzeit das Buch der Psalmen und ich dachte immer, das Buch der Psalmen, sind ja diese Lieder in der Bibel, 150 Psalmen gibt es, und ich dachte immer, das sind alles strahlende Loblieder über Gott. Steht ja immer in der Bibel. Ne? Also wenn ich die Bibel aufschlage, dann möchte ich da Bestätigung und dann Loblieder über Gott. Aber ich habe mich gefragt, als ich diese Psalmen gelesen habe, warum sind die eigentlich so negativ? Also ich habe mal geschaut, fast ein Drittel aller Psalmen sind Klagepsalmen. Also Gebete, in denen Menschen Gott anklagen, in denen sie ihn vielleicht auch anschreien, indem sie ihm ihre Verzweiflung für die Füße werfen. Und diese Gebete hat Gott in seine Bibel aufgenommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also was das für ein Gott ist. Er druckt die Beschwerden über sich selbst in seinem eigenen Buch ab. Was für ein selbstbewusster Gott. Aber Gott weiß, dass das hilft. Und deshalb will ich euch mal die zweite Übung vorschlagen und die lautet einfach, kipp es aus. Also sag Gott die Wahrheit, nicht die geglättete Sonntagsversion. Setz dich hin, zur Not mit Stift und Papier und beginn einfach mit Herr, also ehrlich gesagt, und dann alles, die Müdigkeit, die Bitterkeit, die Enttäuschung, falls du hier und da enttäuscht bist über ihn, darfst du das auch aufschreiben. Es ist genug. Das ist ein legitimes Gebet, steht in der Bibel, hat Micha eben vorgelesen. Und wenn dir die Worte fehlen, dann leih sie dir einfach aus dem Buch der Psalmen. Ja, also Psalm 13 zum Beispiel, wie lange, Herr, willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Und was können wir dann Gott tun lassen? Erstens uns zuhören, ohne uns zu verurteilen, so wie bei Elia. Und zweitens uns sanft gerade rücken, wenn wir wieder bereit dazu sind, wenn wir wieder hören können. Denn ich hatte ja gesagt, Erschöpfung lügt. Und Gott wird uns bei Zeiten die Wahrheit zurücksagen, so wie er das bei Elia tut. Bei Elia sagt er, du bist nicht allein. Es sind noch 7000. Es war nicht alles umsonst. Und das hier ist nicht das Ende des Weges. Damit komme ich zum dritten Punkt. Gott redet leise und kommt dir nahe. Also wie geht die Geschichte weiter? Danach kommt einer der geheimnisvollsten Szenen der ganzen Bibel. Gott sagt zu Elia, geh hinaus und tritt auf den Berg, der Herr wird in dir vorübergehen. Und dann bricht das Spektakel los. Und siehe, ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Sturm, Erdbeben, Feuer und der Herr ist in keinem davon. Und dann dieses stille, sanfte Sausen, ein Flüstern. Ausgerechnet jetzt verhüllt Elia sein Gesicht, weil er weiß, das ist der Herr. Er ist da. Warum macht Gott das so? Wie gesagt, es ist eine der geheimnisvollsten Szenen der ganzen Bibel und wahrscheinlich kann man das unterschiedlich interpretieren. Ich denke, Gott macht das so, weil Elia auf das falsche Pferd gesetzt hat. Er hat auf das Feuer gesetzt zum Beispiel. Also der Karmel war seine Strategie, dieser Showdown gegen die Baalspropheten, das Spektakel, das Unwiderlegbare, die große Show. Und wir sehen, das hat die Herzen nicht umgedreht. Das Volk ist auf die Knie gefallen und danach ist es wieder aufgestanden und alles ist so geblieben wie immer. Und Gott lässt das alles nochmal auffahren. Sturm, Beben, Feuer. Und bei jedem Programmpunkt sagt Gott, aber darin bin ich nicht. Als wollte Gott sagen, ey Elia, du hast mich mit dem Getöse verwechselt. Herzen werden nicht durch Lärm, durch Druck verändert, sondern Herzen werden durch ein leises Wort verändert, das dir nahe kommt. Und merkt ihr, wie gut das in unsere Predigtreihe passt? Also vor 2 Wochen hatte ich meine Predigt mit 10 oder 15 Sekunden Stille begonnen und ihr habt mich alle angeschaut und gedacht, wann geht's denn jetzt los? Hatte ich euch von diesem Experiment erzählt, dass Menschen lieber Stromschläge ertragen, als die Stille zu ertragen und ausgerechnet dort in der Stille, vor der wir so oft weglaufen in unserem Leben, gerade da wohnt Gottes Stimme. Ein erschöpftes Herz, das braucht keinen Orkan, das braucht vielleicht die Mitte des Sturms. Ein erschöpftes Kind, mit dem redet man leise und sanft. Und so redet Gott auch mit uns, mit einem Flüstern, das man nur in der Stille hört. Und dieses Flüstern, das hat eine Fortsetzung. Die Fortsetzung ist, glaube ich auch, und Frau Gedurde hat es auch gesagt, diese Fortsetzung des Flüsterns ist die Antwort auf unsere Frage, wie wir wirklich zur Ruhe kommen. Denn als Gott sein stärkstes Wort gesprochen hat, da war das wieder nicht im Sturm und auch nicht im Feuer. Gott kam leise in einem Kind, in einer Futterkrippe, als Mann aus Nazareth. In Jesus ist Gott in unsere Erschöpfung hineingestiegen. Jesus kannte das, ja, in der Müdigkeit. Denkt an diese Szene im Boot. Jesus schläft im Boot, weil er weiß, wer das Boot hält. Im Sturm kann er schlafen. Und Jesus kannte auch den Ginsterstrauch, unter dem sich Elia hinlegt und sterben will. Im Garten Gethsemane in der Nacht vor seinem Tod betet Jesus, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Das ist so ähnlich wie der Satz, den Elia sagt. Und dann steht da dieser eine Vers, der ebenfalls sehr an die Szene bei Elia erinnert. Da steht, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Also das heißt, derselbe Gott, der Elia einen Engel schickte, der kniet jetzt selbst am Boden. Und ein Engel kommt und muss ihn stärken. Der Gastgeber von damals ist der Erschöpfte von heute. Warum tut er das? Warum hat Jesus das getan? Jesus hat das getan, damit dein, es ist genug, ich kann nicht mehr, niemals dein letztes Wort sein muss. Am Kreuz trägt Jesus die Zerbrochenheit der Welt. Also Jesus hat deine Erschöpfung zu seiner gemacht, damit seine Ruhe deine werden kann. Und dann nach Ostern kommt eine der schönsten Szenen der ganzen Bibel, in Johannes 21. Petrus ist gescheitert, 3-mal hat er Jesus verleugnet und dann ist er zurück zum Fischen gegangen, zurück in den alten Trott. Petrus lässt seine Berufung zurück, so wie Elia das einst tun wollte. Und morgens kommt er vom Fischen zurück und da sitzt der Auferstandene an einem Kohlenfeuer. So wie bei Elia. Was tut er als erstes? Er kocht für seinen erschöpften Mitarbeiter. Schon wieder. Die Band kann nach vorne kommen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder schaust online zu und du bist gerade so dieser Mensch unter dem Ginsterstrauch. Du hast gebrannt und jetzt fühlst du dich ausgebrannt. Du fühlst dich leer, obwohl du alles gegeben hast. Du bist enttäuscht von anderen, von dir selbst, vielleicht sogar von Gott. Und dann nimm das einfach für dich an, was Gott dir heute sagt. Gott sagt nicht, ey, reiß dich mal zusammen. Gott sagt auch nicht, ey, du solltest mal etwas fröhlicher glauben. Gott sagt, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Was kannst du tun? Essen, schlafen, Gott übernimmt die Nachtschicht. Kipp dein Herz aus, Gott hält das aus und such die Stille, in der sein Flüstern wohnt. Amen.
Königlich strahlt dein Licht.